In Deutschland waren in der Zeit von Angela Merkel gewisse Dinge bekanntlich alternativlos. Unter Friedrich Merz sind sie nun irreversibel. So hat der Bundeskanzler den Atomausstieg bezeichnet und diesen damit gewissermaßen zum Naturgesetz gemacht, gegen das der Mensch nichts ausrichten kann. Seither diskutiert das Land darüber, wie er das genau gemeint hat. Seit wann ist das, was politische Vorgänger beschlossen haben, mit ein bisschen gutem Willen nicht mehr umkehrbar? Für alles andere als irreversibel hält das mit dem Atomausstieg Ulrich Gräber. Er ist Maschinenbauingenieur und Betriebswirt mit langjähriger Erfahrung in der Kernkraftbranche und nun bei mir zu Gast. Guten Tag, Herr Gräber.
Guten Tag.
Herr Gräber, versuchen wir zunächst, dieses geheimnisvolle Irreversibilität zu durchleuchten. Eine rein technische Unmöglichkeit bei vorhandenem Willen ist die Rückkehr zur Atomkraft ja vermutlich nicht. Es muss also eher politisch gemeint gewesen sein. Oder wie interpretieren Sie dieses Wort, nachdem Sie es gehört haben?
Ja, das Wort irreversibel, das kommt ja eigentlich aus der Physik, aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und bezieht sich auf Prozesse in einem abgeschlossenen System. Und die verlaufen immer nur in eine Richtung und sind also irreversibel. Der Herr Merz oder die Politik ist ja kein abgeschlossenes System. Und von der Seite her ist natürlich auch eine politische Entscheidung nicht irreversibel. Ich denke, der Herr Merz hat ja praktisch den besten Beweis kurz vor der Wahl erbracht, als er eine Neuverschuldung kategorisch abgelehnt hat und dann, als er gewählt war, diese Neuverschuldung durchgeführt hat. Das mal zur Einordnung des Wortes irreversibel. Was jetzt die Wiederinbetriebnahme der Kernkraftwerke betrifft, das ist natürlich möglich. Der Rückbau, der zurzeit stattfindet, ist nicht irreversibel. Ich erinnere nur daran, dass in den USA zurzeit ein uraltes Kernkraftwerk von Microsoft, also als Finanzier, zurückgebaut wird. Es ist alles möglich. Es ist eine Frage des politischen Willens und natürlich eine finanzielle Frage. Wir haben derzeit in Deutschland noch 6 Kernkraftwerke, die ohne großen Aufwand zurückgebaut werden könnten. Es ist ja so, dass Kernkraftwerke, wenn sie abgeschaltet sind, ja noch weiterhin Betrieb machen müssen, um die eingelagerten Brennelemente noch zu kühlen. In dieser Zeit wird das Kernkraftwerk praktisch noch mehr oder weniger mit der vollen Betriebsmannschaft gefahren. Also die Möglichkeit bestände durchaus, die Kernkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Es ist eine Frage des politischen Willens. Technisch steht einer Wiederinbesetzung dieser Kernkraftwerke nichts im Wege.
Sie haben es bereits erwähnt, der Bundeskanzler hat seit Amtsantritt durchaus ja schon unter Beweis gestellt, dass er Beschlüsse revidieren kann und da auch wenig Hemmungen hat. Warum tut er sich jetzt ausgerechnet bei der Kernkraft so schwer, zumal ihm ja EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit ihren Äußerungen zur Atomkraft eine Steilvorlage geboten hat und auch er selbst hat ja schon den Ausstieg als Fehler bezeichnet. Warum jetzt tut er sich so schwer?
Ja, leider ist es eine Abfolge von fast gleichen Verhaltensweisen, seitdem Herr Merz Bundeskanzler ist. Ich glaube einfach, er scheut kontroverse Themen in dieser Koalition. Die Art und Weise, wie er die SPD als Koalitionspartner behandelt, die erzeugt dann nicht nur bei dem Thema Kernenergie Kopfschütteln. Ja? Zumal, ich habe das letzte Mal mit so einem jungen SPD-Abgeordneten mal in einem Streitgespräch auch mal erwähnt. Die SPD sollte man mal daran erinnern. Unter SPD-Regierung sind in Deutschland die meisten Kernkraftwerke gebaut worden. Also 18 Stück an der Zahl. Alle unter SPD-Regierung. Und damals hatte die SPD noch über 40%. Heute mit dem Anti-Atom-Kurs hat sie gerade noch 15%. Also da sollte die SPD vielleicht auch mal ins Grübeln kommen, ob dieser Anti-Atom-Kurs, der ja nicht ursächlich ein SPD-Kurs ist, sondern ein angenommener Kurs, um mit den Grünen zu koalieren, ob sie den nicht überdenkt. Und ich denke, es wäre möglich, insbesondere deshalb, weil ja auch die Industrie mittlerweile der Treiber ist. Man muss sich eigentlich davon lösen, dass für Energiefragen weiterhin die Politik zu adressieren ist. Die Industrie hat Probleme. Und der IFO-Präsident, Herr Clemens Füst, hat es ja gestern in Pioneer eigentlich auf den Punkt gebracht. Er sagt, wenn wir so weitermachen, dann hat die energieintensive Industrie in Deutschland keine Heimat mehr. Ohne Kernkraft wird es nicht funktionieren.
Dazu kommt ja, dass diese Frage der Energieversorgung jetzt gerade noch aktueller ist als ohnehin schon. Wir erleben massive Spannungen durch den Iran-Krieg. Wie gut geschützt oder eben auch schutzlos ist denn die deutsche Energieversorgung aktuell gegenüber solchen globalen Schocks und welche Rolle spielt dabei die Kernenergie?
Wenn Sie zum Beispiel nach Frankreich schauen, die sehen natürlich diesen Iran-Krieg wesentlich entspannter. In Frankreich wird ja 70% des Stromes über Kernkraft hergestellt und 40% der Wohnungen werden elektrisch mit Atomstrom beheizt. Also das muss man auch mal sehen. Es gibt in Frankreich gibt es praktisch keine fossile Energieerzeugung mehr im Strombereich. Es ist Kernenergie, es ist Wasser und es sind Erneuerbare. In Deutschland sieht es natürlich ganz anders aus. Es wird ja immer so groß getönt. 60% des Stromes wird regenerativ erzeugt, aber da frage ich immer, wann? Zum Beispiel im Winter natürlich nicht, weil wir hatten jetzt gerade in diesem Winter hatten wir also absolute Windflaute und die Sonne schien auch nicht immer. Wenn Sie sich dann mal den Energiemix anschauen, dann ist es halt so, dass ein Großteil, 10-15% des gesamten Stromverbrauchs, werden über Gaskraftwerke erzeugt. Und natürlich haben wir da eine Abhängigkeit von den Dingen, die im Persischen Golf passieren. Sie erinnern sich, der Herr Habeck ist ja 2022 nach Ausbruch des Ukraine-Krieges nach Katar gefahren und hat beim Scheich um Gas gebettelt. Und dieses Gas wird jetzt mit LNG-Schiffen durch den Persischen Golf transportiert nach Deutschland. Das kommt natürlich zurzeit nicht an. Insofern schlägt der Mangel im fossilen Bereich auch voll auf die Stromversorgung um.
Frankreich ist also von den steigenden Rohölpreisen weniger tangiert, weil es stärker auf die Kernenergie setzt. In Deutschland heißt es als Tipp gegen hohe Spritpreise beispielsweise vom Umweltminister einfach, ja, kauf doch E-Autos. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag?
Das ist ja der gleiche Unsinn. Wenn Sie heute in Deutschland ein E-Auto aufladen, dann laden Sie das mit dem deutschen Energiemix auf, außer Sie laden Ihr E-Auto nur auf, wenn Ihre eigene Photovoltaikanlage ohne Netzanschluss Strom produziert. Aber wenn Sie das ganz normal an der Ladesäule aufladen, hat das Kilowatt etwa 350 Gramm CO2. Ein Benziner hat etwa 250 Milligramm CO2 pro Kilowattstunde. Der Diesel oder der Benziner ist immer noch umweltfreundlicher und braucht weniger fossile Energien, als wenn Sie das elektrisch aufladen. Das sieht natürlich in Frankreich völlig anders aus. In Frankreich hat der Strommix 30 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das ist weniger als ein Zehntel im deutschen Energiemix. Und daran erkennen Sie schon, da kommt eben der Strom aus dem Kernkraftwerk. Da haben die E-Autos ein wesentlich geringeres Problem. In Deutschland ist die Lösung, aufs E-Auto umzusteigen, ist keine Lösung. Das ist pure Propaganda, Demagogie, ja. Aber es ist keine vernünftige Lösung.
Sie sagen also, die Atomkraftwerke ließen sich durchaus wieder anwerfen, wenn der politische Wille da wäre. Man liest dann aber immer wieder Gegenargumente. Es heißt beispielsweise, nein, die Kraftwerke sind durch Säure unbrauchbar gemacht worden. Als technischer Laie kann man solche Dinge nicht nachvollziehen, ohne zu komplex zu werden. Aber stimmt denn das?
Nein, das stimmt nicht. Ich kenne ja auch diejenigen, die so einen Unsinn in die Welt setzen. Der Herr Quaschling ist ja da an vorderster Reihe. Er geht ja immer auf Kernenergiedemonstrationen und wird jetzt, das muss man sich mal vorstellen, von ARD wird er als Kernenergieexperte geladen und gibt da seinen Unsinn ins Mikrofon. Es ist so, dass die Kernkraftwerke, wenn sie denn abgeschaltet werden, was man macht, dass man den Primärkreis reinigt, also von radioaktiven Kontaminationen frei macht. Aber den können Sie genauso gut wieder füllen. Also es gibt technisch gesehen kein einziges Problem, was den Rückbau vom Rückbau verhindern würde. Kein einziges.
Aber selbst wenn man das beschließt, wird einige Zeit ins Land gehen, bis es soweit ist. Sie haben in einer Publikation das Fracking-Potenzial in Deutschland erwähnt. Wäre das eine allfällige Brücke, bis die Rückkehr zur Kernkraft, wenn sie denn käme, vollzogen ist?
Das sind eigentlich die deutschen Lebenslügen und die habe ich auch in meinem Buch sehr ausführlich behandelt. Die erste Lebenslüge ist die, dass wir aus der Kernenergie aussteigen und Atomstrom aus dem Ausland beziehen. Eine weitere Lebenslüge ist die, dass wir glauben, wir sind im Klimaschutz primus. Allein durch die Stilllegung der Kernkraftwerke blasen wir so viel CO2 in die Luft. Das sind pro Monat 10 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich. Eine der weiteren Lebenslügen ist natürlich, dass wir bei der Energiewende auf Gas setzen, aber das eigene Gas nicht fördern. Schauen Sie, in der Nordsee wird bis zur deutschen Grenze Gas gefördert von unseren Nachbarn. Im Rheinischen Schiefergebirge haben wir ein Riesenpotenzial, Das sind 2,3 Billionen Kubikmeter Schiefergas. Das würde reichen, um Deutschland 30 Jahre lang mit Gas zu versorgen. Und wir machen es nicht. Uns aus der Politik kommen ja durchaus jetzt Bestrebungen, an das Schiefergas heranzugehen. Und was passiert? Aus der grünen Ecke kommt sofort wieder, nein, nein, das geht nicht aus Umweltschutzgründen. Aber auf der anderen Seite, LNG-Gas aus Katar und anderen Ländern mit schwerölbetriebenen Tankern nach Deutschland zu transportieren, das geht. Also man hat wirklich in Deutschland das Gefühl, wir belügen uns ständig selbst. Man kann doch nicht auf eine Gasversorgung setzen und die eigenen Ressourcen nicht fördern.
Was muss denn jetzt passieren, damit die Irreversibilität doch noch fällt? Braucht es erst den kompletten wirtschaftlichen Stillstand oder sehen Sie auch Signale durch europäischen Druck vom Atomenergiegipfel in Paris beispielsweise?
Naja, der europäische Druck, der äußert sich ja darin, dass alle unsere Nachbarn auf Kernenergie setzen. Bisher sind ja unsere Nachbarn freundlich zu uns und beliefern uns auch mit Atomstrom, wenn bei uns der Strom knapp ist. Aber aus Europa, der Druck, der wird jetzt nicht so stark auf die deutsche Politik wirken. Das hat sich ja auch schon bei anderen Themen gezeigt. Was wir momentan brauchen, ist ein Aufstand aus der Industrie. Die Industrie muss der Politik ganz klar adressieren. Leute, wenn ihr den Kernenergieeinstieg als irreversibel erklärt, dann werden wir uns überlegen müssen, wie lange wir noch an diesem Standort produzieren können. Schauen Sie sich mal die Rechenzentren an, die KI-Rechenzentren. Die brauchen 24/7, 365 Tage im Jahr brauchen die Strom. Das können Sie mit Erneuerbaren nicht darstellen. Das geht nicht. Und wenn Sie es mit Gas dann unterfüttern, um das ganze Jahr lieferfähig zu sein, können Sie es nicht bezahlen. Und KI-Unternehmen, das sind ja weltweit agierende Unternehmen, die müssen jede Investition in jedem Land mit ihrem Head Office rechtfertigen. Und da gibt es einfach bessere Lösungen als Deutschland.
Wie irreversibel ist der Atomausstieg in Deutschland wirklich? Darüber habe ich mit dem Energiemanager und Kernkraftkenner Ulrich Gräber gesprochen. Heute erscheint zu diesem Thema sein neues Buch Kniefall vor der Unvernunft, der lange Schatten des Atomausstiegs. Besten Dank, Herr Gräber.
Ja, besten Dank.